Nächsten Sonntag, kann ich jetzt schon mal voraussagen, wird es wieder um das Thema Hingabe gehen und sogar um den Titel Hingabe macht Freude. Ich mache schon mal Werbung. Hingabe macht Freude nächsten Sonntag. Aber heute haben wir ein anderes Thema, nämlich das Thema Kraft für den Alltag. Ich habe so gedacht, heute Abend, wir kommen hier zusammen. Morgen beginnt für die meisten von uns der Alltag wieder. Jeder Alltag sieht anders aus. Und wir sind manchmal schon sehr herausgefordert. Der eine mehr, der andere weniger. Und mir kommt manchmal unser Alltag vor, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wie hier so einem Tellerdreher. Kennt ihr aus dem Zirkus, gell? Das sind ja diese Typen, die da auf Stangen da die Teller bewegen. Und der hat jetzt viele in zwei Händen. Manchmal sind die da aufgebaut, der Reihe nach. Und dann muss er dann muss mal hier drehen und dann schnell dort drehen. Und dann fällt da fast einer runter. Und dann da, so. Also jemand, der so eine Darbietung macht mit Tellerdrehen, ist eigentlich ständig im Aktivismus und versucht da alles am Laufen zu halten. Und wenn er nicht aufpasst, fällt ein Teller runter und dann bumm, ist er kaputt. Ich habe mal hier ein paar Teller hingestellt, habe mir überlegt, was sind denn so unsere Teller, die wir so am Laufen halten müssen. Das ist zum Beispiel hier mal die Arbeit oder der Job. Das ist, glaube ich, ein großer Teller. Da sind viele beschäftigt damit, die ganze Woche über. Ein Teller ist die Familie. Da sind wir mehr oder weniger alle beteiligt. Und manchmal auch herausgefordert. Schule oder Studium ist ein Teller, den wir am Drehen haben. Oder wer Kinder hat, die Kinder vielleicht, die muss man am Laufen halten. Oder sie halten einen selber am Laufen. Ja, für manche ist vielleicht auch Gesundheit ein Thema, dass man da irgendwie immer wieder Zeit investieren muss und zum Arzt laufen muss und auf Medikamente achten und so ist vielleicht auch so was, was einem so den Alltag bestimmt. Die Gemeinde ist so ein Teil von uns, wo wir auch irgendwie mit beteiligt sind und vielleicht auch Energie da investieren. Dann Kontakte und Beziehungen am Laufen halten, wenn man da nicht drauf achtet, dann gehen sie den Bach runter. Und da merke ich auch, manchmal geht da einiges an Energie rein. Vielleicht hat man noch ein Hobby und einen Sport. Und ja, also ich denke, ihr wisst, was ich meine, wie wir mehr oder weniger Teller haben, die wir irgendwie alle so versuchen zu jonglieren oder zu bewegen. Und es braucht Energie, es braucht Kraft. Und manchmal lässt die Kraft nach. Und dann frage ich mich, okay, was kann ich jetzt machen, wenn Kraft nachlässt? Es ist ja, ich würde sagen, unser Alltag heute ist schon mehr gefüllt als noch vor 200 Jahren. Das ist uns nichts Neues. Vor 200 Jahren, da gab es den Begriff Burnout überhaupt nicht. Den gab es seit den 70er Jahren, da ist es das erste Mal aufgekommen. Und nicht, weil es vorher den Begriff einfach nicht gab, sondern weil es auch diese Erscheinung in dieser Form gar nicht so gab. Vielleicht hat auch vor 200 Jahren schon mal jemand so eine Erscheinung gehabt, aber dann war das eher die Ausnahme. In den 70er Jahren hat man gemerkt, immer mehr Leute sind so herausgefordert in ihrem Alltag, dass sie regelrecht ausbrennen. Und dann kam so das Stichwort Work-Life-Balance auf. Da hat man halt mit der Zeit gelernt, doch mit den Herausforderungen, mit den vielen Tellern irgendwie einigermaßen umzugehen. Aber auch vor 200 Jahren gab es Work-Life-Balance gar nicht. Wenn man mal, nehmen wir an, wir hätten damals einen Bauern gefragt, so aus dem, weiß nicht, aus dem Simmental oder so, und gefragt, hey, wie machst denn du deine Work-Life-Balance da so im Alltag? Er hätte gedacht, okay, weiß gar nicht, was das ist, aber ich stehe am Morgen auf, ich melke meine Kühe und dann gehe ich aufs Feld und mache Heu und abends gehe ich mit dem mit der Dunkelheit ins Bett und dann bis nächsten Tag wieder neu. Und dann merken wir schon, hat sich was verändert. Wir sind da irgendwie in einer neuen Weise herausgefordert, so unser Leben in Balance zu halten. Und mal gelingt das besser und mal gelingt das nicht ganz so gut. Und dann merke ich vielleicht mit der Zeit, okay, ich habe jetzt viel am Laufen und die Energie lässt irgendwie nach. Die Batterie wird langsam leer. Wie bei so einem Auto, gell? Wenn irgendwann der Tank leer ist, dann fährt es einfach nicht mehr weiter. Ich habe es mal erlebt, wir waren als Jugendliche, waren wir mal in der Türkei in den Ferien und dann haben wir uns ein Auto gemietet und dort ist es so, da muss man am Anfang bei der Tankstelle sagen, wie weit man etwa fährt und dann machen die so viel etwa Benzin rein und dann muss das reichen. Ja. Und dann sind wir losgefahren, irgendwie so eine Halbinsel nach vorne an die Spitze und dann wieder zurückgefahren und so. Und dann kamen so ein paar einzelne Dörfer und dann kam lange nichts mehr. Und beim letzten Dorf habe ich noch auf die Anzeige vom Benzintank gesehen und nochmal geprüft, ob noch genug drin ist. Und es hat auch noch genug angezeigt. Und wir fahren also wirklich durch das Dorf an der letzten Tankstelle vorbei und fahren raus in die Prärie sozusagen, in die Wildnis. Und dann sehe ich, also ich konnte wirklich zusehen, wie der Zeiger nach unten ging. Dann war mir klar, die Anzeige hat nicht funktioniert. Plötzlich fing dann rotes Licht oder ein gelbes Licht an zu blinken oder zu zeigen. Also irgendwie war klar, es wird jetzt ganz knapp. Und dann waren vielleicht noch 20 Kilometer bis zu unserem Hotel und dann ging es mir ganz schlecht. Ich bin gefahren. Jedes Mal, wenn es einen Berg hochging, habe ich gedacht, jetzt bleiben wir stehen. Wenn es einen Berg runterging, habe ich den Motor ausgemacht, aber das kann man auch nicht so gut. Funktionieren ja die Bremsen dann nicht mehr. Ja, so, es war ein bisschen Stress. Und da habe ich gemerkt, hey, es ist total wichtig, auf so Anzeichen oder Signale zu achten, bevor der Tank ganz leer ist. Im Leben ist es ja genauso. Und im geistlichen Leben ist es auch so, also im Glauben, dass dass ich darauf achten muss oder darauf achten sollte, dass mein geistliches Leben gut gefüllt ist oder meine Seele, unsere Seele ist auch wie so ein Tank. Und wenn ich immer wieder zu Gott hinkomme und lass mich von ihm füllen, dann ist es gut. Und manchmal habe ich halt vielleicht zu viele andere Dinge oder ich merke das gar nicht so, dass ich schon länger nicht mehr so die Nähe oder intensive Zeit mit Gott gesucht habe. Und plötzlich habe ich vielleicht den Eindruck, irgendwas ist nicht gut. Vielleicht habe ich schon länger kein Erlebnis mehr mit Gott gehabt. Vielleicht habe ich ihn schon länger nicht mehr gehört. Können so Anzeichen sein, dass ich vielleicht schon länger nicht mehr bei ihm war, um mich zu füllen zu lassen. Und finde wichtig, dass wir solche Sachen wahrnehmen und immer wieder so die Nähe bei ihm suchen. Und genau darum soll es heute ein bisschen gehen, bei Gott anhalten und auftanken. Und wir sehen uns mal einen Mann aus der Bibel an, dem ging es auch so ein bisschen ähnlich, wie ich es jetzt beschrieben habe. Der hat sehr viel Einsatz gezeigt, hat sich auch für Gott sehr eingesetzt und irgendwann war aber die Batterie leer, nämlich der Elia. Der hat wirklich viel geleistet. Dem war es ein Anliegen, die Israeliten zu Gott zurückzubringen. Die waren voll abgefallen. Und es war eigentlich er hat so ein bisschen wie seine Lebensaufgabe darin gesehen, doch die Menschen zurückzuholen, zu animieren, sich wieder auf Gott auszurichten. Da hat er sogar auf dem Berg Karmel, hat er ihnen bewiesen, wer der wahre Gott ist. Dann hat er da 450 Baalspriester umgebracht, weil die irgendwie an einen falschen Gott geglaubt haben und weg mussten und so. Und ja, schon allein, wenn ich mir das vorstelle, dass jemand eigenhändig, es steht, er hat es selber gemacht, gell, 450 Leute umbringt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also was das für eine psychische und physische Belastung war. Auf jeden Fall, als er damit fertig ist, kriegt er die Nachricht, dass er selber umgebracht werden soll. Und da ist es aus. Der rennt da davon, rennt in die Wüste, wirft sich da unter irgendeinen so Ginsterstrauch und es ist aus. Ich lese uns mal die Verse vor aus 1. Könige. Darauf schickte Isebel, also die Königin, einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda und dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einen Ginsterstrauch nieder, der dort stand und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Bei dem Elia sind die Batterien leer. Die Alarmlampen blinken und er will einfach nicht mehr. Er will sogar sterben. Und der liegt da nun. Der liegt da mitten in der Wüste unter so einem Strauch. Und jetzt finde ich interessant, was Gott macht. Gott sieht den Propheten Elia, wie er da liegt, mitten in der Wüste. Er sieht ihn. Und er kümmert sich um ihn. Wie heißt eigentlich die Jahreslosung von diesem Jahr? Du bist ein Gott, der mich sieht. Gell? Da gab es schon mal jemanden, der ging das so ähnlich. Hagar hieß die. Die ist auch davon gelaufen in die Wüste und hat keine Perspektive für die Zukunft gesehen. Und Gott sieht sie und er begegnet ihr und kümmert sich. Und jetzt der Elia, genau dasselbe. Gott sieht ihn und er kümmert sich. Was macht Gott? Er schickt ihm Bibelverse vom Himmel als Ermutigung, oder? Nein, er schickt einen Engel, der bringt ihm Essen. Okay. Gott weiß ganz genau, was jemand braucht. Der Elia brauchte in dem Moment einfach Essen, also Stärkung und Ruhe. Und genau das gibt Gott ihm. Und nachdem der Elia sich erholt hat, schickt Gott ihn ja weiter zum Horeb und sagt, geh bis dorthin und ich will dir begegnen. Vorher war es nur ein Engel, der dem Elia begegnet ist, aber Gott selber will ihm begegnen. Und der Elia läuft los, 40 Tage lang, kommt am Horeb an, übernachtet dort in einer Höhle. Und ich lese uns mal weiter, wie es weitergeht. Ach so, ich habe noch hier den Vers. Machen wir weiter. So, genau. Und wie der Elia jetzt angekommen ist, plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier am Horeb in der Höhle? Gell? Was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, zerriss ganze Felsblöcke aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Dann hörte Elia ein leises Säuseln. Und da begegnet Gott ihm. Und Gott begegnet ihm und ermutigt ihn, indem er ihm nämlich einen neuen Auftrag gibt. Ich komme gleich nochmal dazu. Gott ermutigt ihn und weitet ihn auch den Blick, sagt ihm, du bist nicht alleine, ich habe da noch 7000 andere, die nicht abgefallen sind von mir. Und der Elia soll wieder in den Alltag zurück. Aber wenn ich da so drüber nachdenke, gibt es zwei Dinge, die mir auffallen, was auch mit uns heute zu tun hat, was wir vielleicht aus dieser Elia-Geschichte lernen können, die wir vielleicht schon so gut auswendig können. Und zwar, was macht der Elia? Das Erste ist, er kommt zur Ruhe. Der Elia ist ausgebrannt. Er hat viel geleistet und er macht eigentlich genau das Richtige. Er zieht sich zurück. Und manchmal braucht es einfach, dass man sich zurückzieht. Es gibt Leute, da ist jeder anders konstruiert. Es gibt Leute, die tanken auf, indem sie mit vielen Leuten zusammen sind. Und es gibt andere, die brauchen einfach die Ruhe. Aber manchmal ist es wirklich gut, auch mal die Stille zu suchen. Oder sich vielleicht eine Auszeit zu gönnen, sich mal irgendwie zurückzuziehen aus all den Dingen, die so laufen, soweit es halt möglich ist. Ich weiß, dass es im Alltag manchmal schwierig ist, aber ich merke auch, es braucht auch eine gewisse Entscheidung, sich Fenster frei zu machen, wo man mal Freiraum hat und mal zur Ruhe kommen kann. Mal bewusst einen Spaziergang einplanen, obwohl ich eigentlich keine Zeit dafür habe. Mal bewusst den Fernseher auszulassen am Abend und mal ein Buch zu nehmen oder was weiß ich. Es gibt ja 100 Sachen, die einem irgendwie vielleicht gut tun können. Die Herausforderung ist, es ist manchmal einfacher, den Alltag so laufen zu lassen, wie er läuft. Und es braucht nämlich zusätzliche Energie, solche Fenster sich zu schaffen. Aber wenn ich das mache, merke ich, dass es total gut ist. Dann kriege ich eigentlich zurück. Aber ich muss da vielleicht eine Entscheidung treffen oder ich muss Energie erstmal investieren. Kann auch gut sein, mal ein bisschen die Prioritäten zu überdenken, zu überlegen, ist wirklich alles wichtig, was ich mache, oder ist das alles in der richtigen Reihenfolge? Das fällt mir eher ein, wenn ich mich mal zurückziehe. Wenn ich so am Laufen bin, dann merke ich das manchmal nicht. Wo geht meine Energie rein? Wo geht sie wirklich rein? Was ist wichtig und was ist vielleicht unwichtig? Und das Zweite, der Elia sucht die Nähe Gottes. Er sucht Gott und Gott begegnet ihm. Das finde ich spannend. Und in dieser Gottesbegegnung kriegt der Elia eine neue Perspektive. Vorher hat er keine mehr. Vorher hat er keine Zukunftsaussichten oder er will sterben. Gell? Und indem, dass Gott ihm begegnet, mit einmal weitet das seinen Horizont. Gott sagt ihm eben, er ist nicht alleine. Und Gott gibt ihm einen neuen Auftrag und sagt, ich brauche dich noch, es ist noch nicht zu Ende. Hey, geh weiter, mach das und das. Und das ist dann ja im nachfolgenden Text beschrieben, was er alles machen soll. Und dann soll er einen Nachfolger salben. Gott braucht ihn noch. Und da hat er Elia wieder einen Durchblick. Mit einmal sieht er wieder klar, er sieht auch wieder in die Zukunft. Es gibt einen Vers in der Bibel, Jesaja 40, da heißt es, Gott gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Die auf den Herrn warten. Da steht nicht, im Vorbeigehen kann ich mir schnell mal Kraft holen. Die schwingen sich nach oben wie Adler. Die laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Die auf den Herrn warten, das finde ich einen wichtigen Punkt. Gott begegnet mir auch manchmal im Alltag. Redet zu mir oder zeigt sich. Aber ich merke, dass wenn ich mal zur Ruhe komme oder wenn ich mich mal irgendwie zurückziehe, dass dann irgendwie die Chance größer ist, dass Gott auch mehr zu mir reden kann oder intensiver. Wenn ich auf ihn warte, wenn ich sage, Herr, und jetzt bin ich da. Du darfst Dinge zu mir sagen, du darfst mich korrigieren. Und es kann sein, dass vielleicht nichts kommt, weil Gott gerade nichts zu sagen hat. Aber es kann sein, dass er sehr deutlich redet. Das kann auch in einem Gottesdienst sein. Das kann sein, wenn ich spazieren gehe durch den Wald oder beim Joggen oder wie auch immer. Aber einfach, wenn ich mal rauskomme aus dem Alltag, merke ich, ist irgendwie die Chance größer, dass Gott mir begegnet. Jesus hat sich ja auch immer wieder zurückgezogen. Er war mit seinem Vater eng verbunden, aber doch hat er das gebraucht, aus dem Alltagssetting rauszukommen und die Nähe von Gott in der Stille zu suchen. Und ich glaube, das braucht es auch für uns immer wieder. Und in der Stille vor Gott kann es sein, dass ich auch eine andere Perspektive kriege für Dinge. Dass mir plötzlich Sachen auffallen oder dass ich merke, das ist dran oder das eben nicht mehr. Ich muss eine kurze Geschichte erzählen, um das zu verdeutlichen. Wir haben vor drei Jahren war das, da war Miriam schwanger und da war irgendwas in der Schwangerschaft nicht so gut und es war nicht ganz klar, ob unsere Tochter, die Lisa, wirklich zur Welt kommt. Und das war ein bisschen schwierige Zeit. Mia musste viel liegen und hat Medikamente gekriegt und naja, es hat uns irgendwie so beschäftigt. Wusste nicht so genau, wird es gut oder wird es nicht gut. Und in dieser Zeit hatten wir irgendwie mit meinem Bruder telefoniert und die waren irgendwie in den Ferien, sind mit dem Flugzeug weggeflogen und deren Tochter, die ist auch noch klein gewesen, die hat aus dem Fenster vom Flugzeug geguckt und war völlig begeistert, dass man von da oben die Häuser ganz klein gesehen hat. Alles war ganz klein, Autos klein, Menschen klein, Häuser klein. Und er hat immer gesagt, Häuser ganz klein. So. Und dieser Satz, der ist Miriam irgendwie so hängen geblieben von diesem Telefongespräch. Das war wie, als würde Gott mit ihr reden. Und würde sagen, hey, aus meiner Perspektive sind die Dinge alle ganz klein. Auch dein Problem ist ganz klein. Weil ich habe die Dinge in der Hand und ich habe den Überblick. Und vielleicht, ja, hast du gerade Sachen, die dich irgendwie herausfordern, wo du auch merkst, okay, vielleicht die Gesundheit, die ist so eine große Sache. Oder vielleicht Beziehungsschwierigkeit. Oder vielleicht die Bachelorarbeit und brauche Energie oder Prüfungen. Oder vielleicht merkst du auch, die Kraft fehlt mir gerade im Alltag. Und Gott sagt, hey, aus meiner Perspektive sind die Dinge klein. Für dich sind sie groß, aber für mich sind sie klein. Und ich habe alle Möglichkeiten, dir zu helfen, dir Kraft zu geben, dir Weisheit zu geben, dir den Weg zu zeigen, bei Entscheidungen zu helfen, was auch immer, wo wir gerade anstehen. Aus meiner Perspektive ist das gar kein Problem. Und ich wünsche mir, dass wir mitten in unserem Alltag immer wieder mal Gottes Perspektive kriegen und merken, hey, ja, er hat es doch in der Hand, nicht ich. Und da, wo ich nicht weiterkomme oder wo mir ja, die Kraft fehlt oder wo ich zu viel Teller drehe, also, kann es helfen, die Nähe von Gott zu suchen, sich bei ihm zurückzuziehen und zu merken, hey, ja, Gott korrigiert mir gerade den Blick und er ist doch da. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, dass wir immer wieder mal zum Horeb gehen, in die Höhle reingehen, also in die Gegenwart von Gott gehen und auf ihn warten. Und wenn ich auf ihn warte, wird er mir begegnen, weil er wartet nämlich auch drauf, uns zu begegnen. Und dann kann ich vielleicht ganz neu und motiviert und mit einem neuen Blick in den Alltag gehen. Ich wünsche uns, dass wir solche Erfahrungen immer wieder machen. Wir haben einen großartigen Gott, der weiß ganz genau, was du und was ich brauchen, wirklich. Und er hat das bereit, er will helfen, er will das tun, will das geben. Wir müssen nur hingehen zu ihm. Amen.